Männer-TÜV, die etwas andere Gesundheitsinspektion.
Herzlich willkommen zum Männer-TÜV, eurem Podcast zur Männergesundheit. Wir kümmern uns um den Mann, wir streicheln ihn, wir rüffeln ihn und hier und da rütteln wir ihn auch schon mal ein bisschen durch und versuchen, durch Informationen ihn sensibler zu machen für die Fallstricke des eigenen Geschlechts. Im besten Fall springen am Ende dann ein paar Jahre mehr Lebenszeit raus, weil wer mehr weiß, hat mehr Einfluss. Und wir reden dabei auch immer über uns selber. Wir, das sind Professor Ingo Vohböse von der Sporthochschule Köln, Dr. Gerd Wirz, Gesundheitsexperte und Neurophysiologe und mein Name ist Peter Grossmann. Ich bin Diplom-Sportwissenschaftler und langjähriger Radio- und Fernsehmoderator. Wenn einer eine Reise tut, dann kann er viel erzählen. Manchmal aber gehen Reisen schneller vorbei als geplant. Bestes Beispiel die deutsche Fußballnationalmannschaft insgesamt. Oder schon relativ schnell Nico Schlotterbeck, das Fußgelenk. Da hätte auch die gute alte Reiseapotheke aber nichts genützt. Aber ansonsten ist die absolut dazu da, kleine Schäden selber anzugehen, bevor sie größer werden. Und dann kann keiner die Heimreise antreten. Die Reiseapotheke, was kann die, was muss rein und wo sind die Grenzen? Hier und jetzt im Männer-TÜV mit zwei Vielreisenden. Guten Tag, meine sehr verehrten Kollegen.
Guten Tag.
Guten Tag.
Gibt's eigentlich, das mal vorweg hier, damit wir am Anfang das Thema schon mal erledigt haben, gibt's eigentlich eine Besonderheit in der Männerapotheke? Gerd, hast du was mit, was sonst keiner hat?
Also erstmal muss ich dich ausschimpfen, dass du so auf die deutsche Nationalmannschaft niederprasselst. Die haben schon genug Häme eingesteckt.
Es lohnt sich immer mal ab und zu.
aber ja, wo wir gerade bei Fußball-Weltmeisterschaft sind, tatsächlich, seit ich weiß, dass die englische Nationalmannschaft vor ihrem Spiel gegen Mexiko in 2000 Meter Höhe gerüchteweise Viagra eingenommen hat, um der Höhenkrankheit zu entgehen, finde ich, gehört das in jede Männerapotheke.
Falls man mal Fußball spielt auf 2000 Meter.
Ja, genau, falls man mal Fußball spielt auf 2000 Meter. Zu nichts anderem natürlich habe ich das gedacht.
Ja, natürlich. Das war ja früher, Gerd, ein Produkt, was gegen Lungenkrankheiten ja auch entwickelt worden ist. Und genau deswegen hat es sehr viel mit Atmung zu tun. Und deswegen war die Höhe und Viagra quasi wie Synonym zu verwenden.
Und hast du auch noch was dabei, Ingo?
Ja, Kondome. Wenn man verreist, so nach Mallorca oder ähnliche Dinge, dann ist das gar nicht schlecht.
Du meinst,
da auch ein bisschen vorzusorgen.
Ich habe mich gerade gefragt, was Kondome mit Höhenkrankheit zu tun haben, aber.
Ja, nix. Ja. Oder vielleicht doch. Nee, aber ihr wisst ja, klar, die gehören doch auch das ins Gepäck.
Bei den Männern, das stimmt.
Bei den Männern.
Ja, okay. Ja. Aber wir schweifen jetzt schon ein bisschen ab, das merkt ihr schon. Also wir sind jetzt schon bei einem Themengebiet, das könnte auch anders laufen. Aber wir sind ja erstmal bei unserem Männer-TÜV und da freuen wir uns sehr heute bei der Reiseapotheke. Und ganz ehrlich, viele von euch haben ja auch jetzt, die zuhören, in so einer Apotheke natürlich Sonnencreme, eine Zahnbürste. Die haben vielleicht ein kleines Wundheilspray. Die haben möglicherweise Mittel gegen Durchfall da drin. Aber grundsätzlich können wir vorher erstmal klären, Gerd, was ist denn das Ziel einer solchen Reiseapotheke eigentlich?
Für mich ist so eine Reiseapotheke so ein kleines Sicherheitsnetz. Für diese kleinen Dinge, wo du an der Schwelle bist, das wird mich behindern, aber ich muss noch nicht zum Arzt oder zur Ärztin gehen. Und diese typischen leichteren Probleme, die wir abfangen, und du hast gerade schon viel davon erwähnt, also so eine Reiseapotheke ist kein Krankenhaus im Kulturbeutel und da müssen wir immer aufpassen, aber ich glaube, da werden wir später noch drauf zu sprechen kommen. Ja, gegen Schmerzen sollte was dabei sein, gegen Fieber sollte was dabei sein, natürlich gegen Magen-Darm-Problemchen und auch gegen kleine Verletzungen, also ein bisschen Pflaster und natürlich, wenn die Insekten stechen, ich komme auch gerade aus dem Sommerurlaub und hatte viele Insektenstiche an den Beinen und da hilft es natürlich, wenn man ein bisschen was da hat, was hinterher kühlt und was einem das Leben angenehmer macht.
Wir kommen noch drauf gleich. Ich hab auch immer so eine kleine Salbe dabei, so gegen so Entzündungen, die ja durch kleine Schnitte oder sowas auftreten können. Und die kann ja tatsächlich dafür verantwortlich sein, wenn man da nichts gegen tut, dass man sich tatsächlich was einfängt, was einen dann auch zum Arzt zwingt. Das heißt, viele Sachen sind ja echt sinnvoll, die man mitnehmen kann. Ingo, ich nehme an, du hast mehr so den Sport im Blick, oder?
Ja, natürlich, weil viele ja gerade im Urlaub ein bisschen sportlicher sind als sonst. Und dann gehen sie häufig unvorbereitet rein oder geben sich in Situationen rein, die gar nicht so ungefährlich sind. Das heißt zum Beispiel natürlich erstmal Blasen. Wer plötzlich anfängt zu wandern, in den Alpen unterwegs ist, der weiß davon eine Geschichte zu erzählen. Auch zeromuskuläre Belastungen natürlich führen auch dazu, dass die Urlaubs-Euphorie möglicherweise schnell versiegt. Und natürlich das große Thema Sonne. Ja, denn gerade wenn ich viel unterwegs bin, draußen auch ungeschützt, dann habe ich natürlich echte Probleme. Also, was heißt das, dass durch kleine Maßnahmen eben der Urlaub dann doch trotz Sporttreiben und mit Sporttreiben einfach ja sicherer ausgeführt werden kann?
Also wir haben jetzt die Reiseapotheke schon mal so ein bisschen eingeordnet, aber die haben wir ja eigentlich dabei, damit wir nicht zum Arzt müssen. Also grundsätzlich. Aber tatsächlich ist es denn so, dass ich vor einer Reise zum Arzt muss, damit der mich berät, was in so einer Reiseapotheke eigentlich alles rein muss. Meine Töchter waren mal in Costa Rica und sind vorher tatsächlich auch, haben sich impfen lassen und sind dann auch quasi vom Arzt, der ja wie dafür zuständig war, auch eingenordet worden, was sie dahin alles mitnehmen müssen. Also ist das sinnvoll?
Also ich denke, nicht jede Reise braucht einen Arztbesuch vorher. Also ich denke mal, wenn wir innerhalb von Europa reisen und gesund sind, dann reicht eine Reiseapotheke, die man vielleicht mit dem Apotheker gemeinsam zusammenstellt. Das kann man da, glaube ich, sehr gut machen. Und zum Arzt gehen würde ich, wie du eben schon gesagt hattest, Costa Rica, also wenn es um Fernreisen geht, insbesondere wenn es in die Tropen geht, da muss man auch nicht nur über die Reiseapotheke reden, da muss man auch über Impfungen reden, das hast du schon ganz richtig gesagt. Wenn jemand an chronischen Erkrankungen leidet und dauerhaft Medikamente einnehmen muss, dann sollte ich auch vorher nochmal zum Arzt gehen, mit dem nochmal überprüfen lassen, ist das Reiseland überhaupt das Richtige für mich oder fahre ich da besser nicht hin, wenn ich eine bestimmte Erkrankung habe. Insbesondere auch, wenn man starke Dauermedikamente nimmt. Also alle Menschen, die chronische Erkrankungen haben und haben zu Hause Tabletten, die sie regelmäßig nehmen müssen, wo auch möglicherweise Nebenwirkungen auftreten können, da würde ich auf jeden Fall vorher mal zum Arzt gehen und mich mit dem beraten, ob ich die Hitze oder die Höhe mit meiner Medikation und meiner chronischen Erkrankung gut vertrage. Und dann natürlich kommt das Lieblingsthema von Ingo, da sage ich jetzt auch gar nicht so viel dazu, ne? Was ist, wenn ich eine höhere körperliche Belastung plane, den Kilimandscharo hochlaufe oder sowas?
Genau, oder wenn ich mal was mache, was ich sonst zu Hause nicht mache. Es gibt ja Menschen, die dann sagen, ich gönne mir jetzt nochmal eine tolle Urlaubsreise. Und da sind dann ganz viele Sachen drin, die man normalerweise in seinem Alltag nicht mehr hat. Zum Beispiel mal einen höheren Berg besteigen oder sowas, wo man sagt, das mache ich nochmal. Ne? Dann muss man, glaube ich, nochmal speziell gucken, ne, Ingo?
Ja, ich freue mich, dass ihr das so seht hier. Das ist, dass eben die Menschen wirklich aktiver sein sollten, was sie auch in der Regel ja im Urlaub auch sind. Meistens wenigstens. Und das heißt auf der anderen Seite, ja, wenn das ungewohnt ist, dann sollte man sich bei einigen Dingen, und ihr habt ja gerade zum Beispiel von Höhenwanderungen oder sogar vielleicht von Kletteraktionen oder ähnlichen Dingen, oder du hast Gerd von Kilimandscharo gesprochen, der jetzt schon eine ziemliche Höhe hat, da muss man sich vorbereiten. Und wenn man das möglicherweise dann auch viel mit ärztlicher Begleitung macht, ist das sicherlich sehr sinnvoll. Das Gleiche gilt beispielsweise, wenn ich in ein Laufcamp gehe, ins Trainingslager in Anführungsstrichen nach Mallorca zum Rennradfahren gehe und. Es gibt da viele Möglichkeiten, natürlich sich im Urlaub zu beanspruchen. Aber das sollte man natürlich immer erst nach Rücksprache vielleicht, wenn man so ab 35, 45 ist, dann doch mit dem Arzt besprechen. Das Zweite ist natürlich, du hast es gerade angesprochen, da ist gerade bei der einfachen Zusammenstellung der Reiseapotheke der Apotheker natürlich gerade auch die beste Anlaufadresse, weil er für die einfachen Dinge des Lebens einfach schöne Lösungen bietet.
Ja, fragen Sie Ihren Arzt oder Ihre Apothekerin oder Ihren Apotheker, heißt es ja immer so ganz schön. Wenn ich jetzt da in der Apotheke stehe, gibt's solche Sachen ja auch in billig und in teuer, ne? Also ich meine, man weiß ja nie genau, was der Apotheker gerade irgendwie so rausholt. Das kann schon mal irgendwie auch ein bisschen teurer werden. Wir kommen gleich nochmal dazu, was sowas alles kostet. Aber man könnte ja auch theoretisch, wir sind ja alle sehr internetaffin heutzutage, wir ja auch, wir sind ja geradezu Könige von Social Media und Internet. Man könnte ja einfach die Suchmaschine anwerfen und sagen, was gehört in eine gute oder ChatGPT, keine Ahnung, in eine gute Reiseapotheke, und dann kriegt ich das doch auch, oder?
Ja, das bekommst du, aber ich wäre bei Internet schon ein bisschen vorsichtig, weil im Internet sind natürlich auch viele Firmen und Menschen unterwegs, die Geld verdienen wollen. Und da muss man bei den Seiten ein bisschen aufpassen. Ich würde bei den Seiten sehr stark selektieren. Also es gibt viele offizielle Gesundheitsportale, zum Beispiel die der Krankenkassen, die sind gut. Oder Seiten, die von Kliniken kommen. Oder wenn du in die Tropen fährst, es gibt ja die Seite vom Tropeninstitut. Ja, das sind alles wirklich gute Quellen. Schlechte Quellen aus meiner Sicht sind Foren, ja, wo Anekdoten drin sind, wo Menschen berichten über Erfahrungen und wo natürlich auch direkt ein Produkt angeboten wird. Also alle Seiten, wo sofort ein Produkt angeboten wird, das du kaufen kannst, die würde ich mal direkt streichen. Ja, also merke eine Seite, die dir alles verspricht und dir was verkauft, klick sie sofort weg, such offizielle Seiten.
Gut, aber das ist schon mal geklärt. Ich habe gerade überlegt, mir fiel gerade ein, ich habe auch eine Reiseapotheke, die ich eigentlich immer wieder drin habe. Und mir fällt gerade auf, ich gucke da selten drauf, ob irgendwelche Sachen schon abgelaufen sind oder nicht. Aber da kommen wir gleich noch zu. Ich glaube, einige Sachen kann man benutzen, andere Sachen weniger. So, was gehört denn konkret hinein, egal ob ich jetzt irgendwie eine spezielle Reise mache oder ob ich einfach nur nach Italien fahre mit dem Auto oder ob ich dann doch nach Indonesien fliege. Was sind denn die Mindestanforderungen an so eine Reiseapotheke?
Ja, das sieht natürlich, wenn wir mal auf die ganzen Bagatellen, die wir so nennen, aber Bagatellerkrankungen, Bagatellprobleme einfach mal schauen, dann ist das immer erst ein Schmerzmittel. Ja, möglicherweise auch ein Fiebermittel, gerade wenn man mit Kindern und Jugendlichen unterwegs ist, die ja sowieso eben vielleicht ein schlechteres Immunsystem haben. Es ist sowas wie Ibuprofen, Paracetamol. Das gehört einfach in jede Reiseapotheke mit dazu. Dann, wir sind ja häufig in Gegenden unterwegs, wo wir nicht so viel mit dem Essen wirklich bisher konfrontiert waren. Wie vertragen wir es? Und Montezumas Rache kennen wir alle, die schlägt schon mal gerne zu. Und das bedeutet irgendwie immer ein Mittel gegen Übelkeit, gegen Reisekrankheit und vor allen Dingen natürlich auch eine Elektrolytlösung. Denn wenn man mal Durchfall hat, dann heißt das, ich muss hier die Flüssigkeit ersetzen. Aber gerade natürlich auch den großen Verlust an Mineralien, Spurenelementen, das sollte möglichst schnell wieder zurück. Ja, Blasenpflaster, Wunddesinfektion, hast du schon gesagt, Peter. Das sind ganz wichtige Dinge, um eben schnell helfen zu können, damit der Wanderurlaub nicht ein schnelles Ende findet. Und was ich immer ganz gut finde, ist, gerade, habt ihr ja auch gesprochen, Gerd hat es ja auch darunter gerade schon gelitten, so ein bisschen etwas gegen Insektenstiche. Da gibt's natürlich Cremes. Ich habe zum Beispiel etwas, was auch ganz schön ist. Ich habe so einen Hitzestift sozusagen, den ich draufhalte, der dann quasi mit großer Hitze für 30 bis 60 Sekunden quasi die Proteine dieses Insektengiftes quasi zerstört. Und damit ist der Juckreiz weg und vor allen Dingen dann natürlich auch die Röte und die Entzündung. Das geht ganz schnell weg.
Dann hast du zwar anschließend eine Brandblase, aber da kannst du ja ein Blasenpflaster drauf tun.
Ja, nee, ich habe gerade keine Hornhaut, das ist zum Glück auch nicht so. Nee, die helfen wirklich gut. Das sind ganz einfache Stifte. Ansonsten natürlich ein Antihistaminikum gegen Allergien, die ja auch plötzlich auftauchen können, in dem Sinne, als dass ich sage, ja, dieses Insekt kenne ich nicht, habe ich nicht vertragen. Plötzlich ist man in einer Form einem, wir wissen ja mittlerweile, die ganzen chinesischen Insekten, die mittlerweile hier auch in Europa rumfliegen, die sind ja nicht ganz ungefährlich. Und was ich immer ganz gut finde, denn gerade im Ausland, im Sommer bin ich ja viel in trockenen Räumen, in klimatisierten Räumen, in kühlen Räumen und da trocknen ja die Schleimhäute sehr gerne aus. Und das bedeutet also hier insbesondere mal Nasenspray, vielleicht ein bisschen auch Augentropfen. Das sind schöne Dinge, um eben hier keine Entzündungen einfach durch die Trockenheit zu erreichen. Denn Trockenheit heißt ja gleichzeitig Anfälligkeit. Und das sollte man wirklich immer mitnehmen.
Genau, also dieses Nasenspray, da sorgt meine Frau schon immer dafür, dass ich das immer mitnehme, weil die möchte ja nachts Ruhe im Schlafzimmer haben.
Weil schnarchst du?
Gerd, schnarchst du? Wir schnarchen natürlich alle nicht.
Nein, aber
niemals.
Aber bei trockener Luft könnte es sein, dass man etwas lauter Atem holt.
Ja, das soll man
so
das definieren.
So nennst du das. Schön.
Ja, genau.
Ja, ich würde noch ein paar Sachen ergänzen aus so Longevity-Sicht. Also eine Sache, Sonnenschutz finde ich noch ganz wichtig. Da kann man immer darüber streiten, nimmt man jetzt Faktor 30 oder Faktor 50. Ich denke immer, Faktor 30 reicht schon, aber sollte man einen nehmen, besonders einen wasserfesten. Da würde ich auch nicht sparen übrigens. Ja, da würde ich wirklich auch Geld für ausgeben und den in der Apotheke kaufen und nicht im Supermarkt, damit man auch da beraten wird, dass man den richtigen hat. Und eine Kappe oder am besten Hut, gerade bei uns Männern, die Ohrläppchen verbrennen relativ schnell und auch, dass man nicht so schnell einen Sonnenstich kriegt. Also das fände ich noch ganz wichtig. Ich meine, die wenigsten Männer haben dünne Haare. Wir beide auch nicht, Peter.
Nein, auf keinen
und
Fall.
Ingo sowieso nicht. Aber Nein. Trotzdem, wenn man ein bisschen Kopfhaut schon sieht, ist so ein Hut eigentlich eine ganz feine Sache.
Ja, also das, was ich auch noch ganz schön finde, was ja sehr, sehr wichtig ist, das Thema Schlaf, Gerd. Denn gerade das Thema Schlaf ist ja auch etwas, hat sehr viel mit Gesundheit zu tun. Und da sich mal so ein bisschen auch vorzubereiten, dass insbesondere dann, wenn man ja vielleicht mal so über die Welten fährt oder fliegt, dann hat man ja einen völligen Unrhythmus plötzlich. Und da so ein bisschen die Schlafhygiene beispielsweise mal über Melatonin wiederherzustellen oder zu normalisieren, auszubalancieren, ist doch, glaube ich, eine ganz schöne Sache.
Genau, man sollte leichte Schlafmittel nehmen, genau. Also keine pflichtigen. Und wir haben ja auch da schon bei dem Thema Jetlag drüber gesprochen, als wir diese Folge hatten, dass das ganz gut hilft, um auch den Rhythmus wiederherzustellen, dass man möglichst schnell einen guten Schlafrhythmus hat. Auf jeden Fall.
Das klingt jetzt aber so ein bisschen schon so, als wenn man einen extra Koffer nur für Sachen mitnehmen müsste, die man so in der Bordapotheke haben muss.
Aber, also du musst ja nichts in großen Mengen dabei haben. Also ich meine, wir müssen nicht immer eine riesen Packung dabei haben, sondern so ein kleiner Blister. Und ich glaube, das alles, was wir aufgezählt haben, passt in so einen noch in so einen Beauty Case. Du hast doch bestimmt immer einen Beauty Case mit, Peter, oder?
Ich?
Ja, wenn du.
Ich bin Beauty von Natur
ja,
aus.
Ja.
Und da brauche ich keinen Case.
Und da, ne, wenn man das groß genug hat, da passen ein paar Medikamente gut rein.
Also ich fasse zusammen, also wir machen ein Allgemeinset quasi und packen speziell oben noch so ein paar Sachen drauf, die für den Urlaub, den wir da bevorzugen, nötig sind, sei es Sport, Tropen, so spezielle Dinge, die dann auch noch für das jeweilige Land betreffen oder die Region, in der wir uns aufhalten. Das ist schon mal, glaube ich, eine ganz gute Idee. So, jetzt haben wir haben ja schon was gepackt. Das ist ja schon mal ordentlich was drin. So, was ist mit Menschen, die dazu neigen, Nahrungsergänzungsmittel zu nehmen. Und da gibt es ja auch einige. Und vor allen Dingen gibt es Menschen, die einige verschiedene Nahrungsergänzungsmittel nehmen. Ist das jetzt so, dass man sagen muss, kann man da im Urlaub jetzt mal eine Pause machen oder muss man diese kleinen Töpfchen mit den kleinen Tablettchen da auch noch mitschleppen?
Ich habe das jetzt nicht als Spitze von dir verstanden. Ne? Das ist
nein,
so Menschen,
überhaupt nicht.
Menschen
nein,
gibt, die viele Nahrungsergänzungsmittel. Also meine Nahrungsergänzungsmittel kriegst du morgens in eine Hand. Das ist, ja, das geht.
Ja, aber guck mal, jetzt
aber ist du hast
drei
schon
Wochen
große
weg,
Hand.
Dann hast du schon zwei Hände.
So, also ich denke mal, wenn es medizinisch wirklich begründete Nahrungsergänzung mit, also zum Beispiel Vitamin D, wenn da so ein Mangel nachgewiesen ist, oder auch bestimmte Spurenelemente, wenn du einen Mangel hast. Magnesium finde ich immer wichtig. Aber Urlaub ist für mich auch einmal immer die Überprüfung, Nahrungsergänzungsmittel, die man so nimmt, vielleicht weil man da mal von jemand anderem was gehört hat, dass es gut tut. Da kann man auch mal eine Pause machen. Also und mal gucken, wie bekommt mir das eigentlich, wenn ich die nicht einnehme. Also ich persönlich würde sagen, man muss da nicht so viel nehmen, nicht so komplex. Der Urlaub soll auch von allem ein Urlaub sein. Was ich eben noch vergessen habe, was glaube ich auch noch ganz wichtig ist, du isst im Urlaub ja auch häufig anders. Da ist auch sowas gegen überschüssige Magensäure vielleicht. So ein paar Tütchen kann man immer mal nehmen, wenn man zu scharf isst oder so, dass man die auch
zu
noch
viel trinkt.
Zu viel trinkt.
Das passiert ja auch schon beim Urlaub.
Das passiert auch schon mal im Urlaub, ja. Also wie gesagt.
Bei uns kommt das nicht
vor.
Also Nahrungsergänzungsmittel sollte man durchaus selektieren und die vertragen auch eine Pause von 1, 2, 3 Wochen.
Also Dauermedikamente nicht absetzen, weiternehmen und der Rest ist es möglich, muss aber nicht sein, weil wenn man mal, glaube ich, tatsächlich eine Woche lang oder zwei Wochen lang Magnesium nicht nimmt oder Omega-3-Fettsäuren, dann geht das auch schon so, glaube ich. Ne? Das wird ja funktionieren.
Werbung.
Weißt du, was in keiner Reiseapotheke fehlen sollte? Etwas für den Darm. Denn egal ob Fernreise, Buffeturlaub oder einfach ungewohnte Ernährung, unser Verdauungssystem reagiert oft schneller auf Veränderungen, als uns lieb ist. Und genau dann merkt man erst, wie wichtig ein stabiler Darm wirklich ist. Hier setzt unser Partner Peridiarol Vegan an. Das Präparat enthält die hochwertige Hefe Saccharomyces boulardii, ergänzt mit Calcium, Zink sowie den Vitaminen B2 und B3. Riboflavin und Niacin tragen zur Erhaltung normaler Schleimhäute bei. Also auch der Schleimhäute im Verdauungstrakt. Calcium unterstützt die normale Funktion von Verdauungsenzymen. Und Zink trägt zu einem normalen Säure-Basen-Stoffwechsel bei. Kurz gesagt, eine sinnvolle Ergänzung für alle, die unterwegs nicht nur an Sonnencreme und Reisepass denken wollen. Und aktuell lohnt sich das Ganze doppelt. Beim Kauf von Peridiarol Vegan bei DM könnt ihr euch zusätzlich Payback-Punkte sichern. Peridiarol Vegan. Entwickelt von Pharmazeuten, wissenschaftlich basiert und gut verträglich. Alle Infos zu Inhaltsstoffen und Anwendungen findet ihr in den Shownotes.
Was ist denn, wir können ja mal ein bisschen spezieller ins Thema, was ist denn, wenn ich speziell in die Tropen gehe, Hitze erwarte und so weiter? Gibt es da etwas, was ich zusätzlich nehmen sollte, also jetzt quasi eine Nahrungsergänzung, die ich vorher nicht genommen habe, die jetzt quasi on the top noch oben drauf liegen?
Ja, ich habe ja vorhin schon mal gesagt, das kennen wir aus dem Sport ja auch, dass Elektrolyte ganz wichtig sind dafür, weil Hitze und dann körperliche Aktivität führen natürlich zu einem zu einer großen Schweißproduktion. Und das zieht natürlich nach, dass viele Elektrolyte, natürlich die Klassiker wie Natrium, Kalium insbesondere, verloren gehen. Und das ist etwas, was ich machen sollte, gerade dann aber auch, wenn ich körperlich aktiv bin. Wenn man eine Radtour mache, etwas intensiver oder eine Wanderung, dann brauche ich Glucose, also Zucker für die Muskeln dringend, um Energie zu haben. Und vielleicht natürlich dann auch eine Substitution, wie Gerz gesagt hat, über isotonische Getränke, also die man immer mit dabei haben sollte, vielleicht zwischendurch. Das heißt also, eine Wanderung, eine längere, zum Beispiel nur mit Wasser zu gestalten, ist sicherlich nicht gut genug, sondern da sollte immer ein salziges Produkt mit dabei sein, entweder ein Schinken. Beispielsweise kann man ja neben Brotzeit auf der Alm irgendwo oder eben eine kleine Dose, wo ein isotonisches Getränk drin ist. Das ist an sich ganz gut. Und das hat Gerd ja schon mal gesagt, auch Magnesium ist so ein bisschen ja auch ein Mineral, was wir im Alltag natürlich brauchen. Wir brauchen so 400 Milligramm pro Tag. Mehr natürlich dann, wenn ich körperlich aktiv bin und zum Beispiel Muskelkrämpfe etwas zu entgegnen. Also es ersetzt aber nicht, und das ist ganz wichtig, Trinken und Salz. Also hier ein ganz kleiner Tipp vielleicht für alle. Das heißt, macht euch doch immer so ein Liter Wasser in eine kleine Karaffe oder in einen kleinen, vielleicht ein Radtrinkgefäß oder was, und macht dann letztendlich einen halben Teelöffel Salz hinein, schüttelt das durch, und das schmeckt nicht nach Salz, aber ist eine wunderbare Möglichkeit, eben dann doch über den Tag hinaus ausreichend Natrium zu bekommen. Und das ist das Wichtigste, eben Natriumsalze zu bekommen. Also ein Liter Wasser, halber Teelöffel, das reicht aus.
Guck mal. Ich hätte jetzt gedacht, das schmeckt nicht, aber wenn du sagst, das ist neutral.
Nee, schmeckt ganz gut, merkst du kaum. Sieh, wenn du an der Nordsee mal einen Schluck Wasser nimmst, so ehrlich.
Als Kind habe ich da ganz viel Wasser geschluckt.
Du, da gab es das ja noch. Weißt du, da gab es ja Trinkkuren noch, weißt du
das? Ja,
noch?
Das stimmt.
Wo es immer so ein bisschen salzig war, aber das war toll.
Aber es ist nicht so wie bei Obelix, dass wenn man eben als Kind oft Wasser geschluckt hat, dass man dann quasi Salz für sein Leben hat? Nein, ne?
Nein, das leider geht das verloren.
Gut, okay. So, jetzt kommen wir aber nochmal zu ernsthaften Geschichten. Ich bin ja auch jemand, der gerade das Thema schon mal selber angesprochen hat, weil so Mittel gegen Durchfall. Es ist viele Leute haben ja wahnsinnig Angst, dass sie da irgendwie im Urlaub sind und 4, 5, 6 Tage nicht vom Hotelzimmer runterkommen, weil sie sich dann ein Virus oder ein Bakterium eingefangen haben, weil sie Essen nicht vertragen haben und plötzlich geht das los. Kann man generell einen Ratschlag geben, wie geht man mit dem Thema Reisedurchfall, nicht Unfall aus?
Ja. Also wer davor Angst hat, dem empfehle ich, der kann schon mal was für seine Darmflora tun. Man könnte ein paar Wochen vorher, aber das würde ich wirklich nur bei tropischen Ländern tun, paar Probiotika nehmen, weil Probiotika sorgen ja dafür, dass die Vielfalt deiner Darmbakterien noch ein bisschen größer wird und damit bist du noch ein bisschen robuster und besser geschützt. Wenn jetzt der Durchfall kommt, der Reisedurchfall, dann muss man ja sagen, also wenn der von schlechtem Essen kommt, dann kannst du ja fast die Uhr danach stellen. Ja, du hast was gegessen, 6 Stunden später geht's los. Irgendwie ziemlich genau 6 Stunden später. Und dann ist das meistens nach 1, 2 Tagen erledigt. Und gerade wenn man was Schlechtes gegessen hat, ich bin immer, ich weiß nicht, wie Ingo das sieht, das kannst du ja gleich noch sagen, Ingo, ich bin immer dafür erstmal raus damit, ja, weil damit der Körper will ja Reinigung. Der Durchfall ist ja auch ein Zeichen. Er will Reinigung. Also so einen Tag lang, würde ich es mal auf gut Deutsch gesagt, laufen lassen. Ja. Und wenn es dann nicht besser wird, dann kann man sicherlich über Medikamente nachdenken. Was man auf jeden Fall ganz schnell machen sollte, ist mit Elektrolyten zuführen. Also du trocknest innerlich aus. Das hat Ingo ja eben auch schon erwähnt, dass man Elektrolytlösung viel trinken, viel Mineralstoffe zu sich nehmen, das sollte man von Anfang an, und mit Medikamenten arbeiten, die den Durchfall stoppen, würde ich mal einen Tag warten.
Also sehe ich genauso, weil letztendlich ist Brechen oder auch Durchfall ist ja nichts anderes als Reinigung des Körpers. Der Körper will es ja wieder loswerden. Und deswegen finde ich es erstmal eine ganz gesunde Lösung. Ja, raus damit. Und das ist erstmal in dem Moment etwas übel im klassischen Sinne, aber es ist genau der richtige Prozess. Das will weg, das muss weg und dementsprechend einfach zulassen.
Worauf man achten muss, ist natürlich, man muss sich den Stuhl schon angucken. Ja, und
ja, genau, na klar.
Ja, wenn du siehst, da ist irgendwie, das ist so schwärzlich und da hast du das Gefühl, da ist Blut drin, dann sollte man auf jeden Fall zum Arzt gehen.
Genau, wie die roten Linien, da kommen wir gleich noch zu, wo wir wirklich sagen müssen, da kannst du mit einer Reiseapotheke nicht mehr weiter, da musst du mal fachlich auch abklären lassen, auch im Ausland und wie man damit umgeht, kommen wir gleich noch zu. Aber nochmal die Frage, also tatsächlich dieser interessante Aspekt, dass man da auch mal aushalten muss, dass man vielleicht ein bisschen Durchfall hat. Viele Leute sagen, ich nehme sofort was, damit das sofort aufhört. Das führt im schlimmsten Fall dazu, dass man länger damit zu tun hat, ne?
Genau, und was man auf jeden Fall dann machen kann, wenn es einen Tag länger gedauert hat, ne, der Wirkstoff heißt Loperamid, der stoppt den Durchfall, den kann man nehmen. Für mich wäre auch eine rote Linie, bitte, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fangt nicht an, selber mit Antibiotika zu experimentieren. Das macht man ja leicht mal und sagt, aha, die töten schon die Bakterien ab. Nee, Antibiotika können auch sogar schaden, wenn man die falschen nimmt und dann entstehen Resistenzen. Also nie selber mit sowas arbeiten.
Also vielleicht auch hier ein kleiner Tipp, natürlich, wenn man wirklich keine Elektrolyte mit dabei hat, dann vielleicht arbeiten mit, wissen wir alle, altes Hausmittel, Cola und Salzstangen. Salzstangen natürlich ist auch lecker. So, ja, ist klar. Es ist vielleicht keine optimale Kombination, aber es bringt einerseits Zucker, Energie wieder zurück und vor allen Dingen über die Salzstangen die notwendigen Salze und Flüssigkeit. Aber das sollte man wirklich, ist keine Empfehlung für grundsätzlich immer, dass ich das wirklich vorschlage. Aber in diesem Sinne, ja, mal Durchfall wieder so ein bisschen zu minimieren, was seine Effekte betrifft, das ist, glaube ich, dann ganz empfehlenswert.
Ingo, wenn man jetzt Salzstangen nicht mag, gehen da auch Chips?
Nein, du willst mit mir verhandeln, nein.
Nee. Das ist schön und ich stelle mir auch gerade vor, ich hatte gerade von der Größe der Reiseapotheke gesprochen, jetzt auch noch eine Pulle Cola und noch die Salzstangen da reinstopfen.
Ja, so eine Familienpulle dabei, aus Sicherheit.
So 300 Liter, nee, das geht ja auch gar nicht mit ins Flugzeug.
Ich meine, was man bei Reiseapotheke im europäischen Ausland auch bitte bedenken sollte, ist, im europäischen Ausland gibt's Apotheken, ja, also wenn du dann Magnesium brauchst, wenn du irgendwas brauchst, das kriegst du da ja auch. Ja, also es ist ja nicht so, dass wir in ein Land fahren, wo wir in der Einöde sind. Also das sollte man auch immer bedenken. Man muss nicht alles mitnehmen. Man kann die Sachen auch vor Ort kaufen. Dann hast du auch nicht das Problem, dass die, was du eben schon angesprochen hast, dass das Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten wird, sondern dass du es dann kaufst, wenn du es brauchst.
Ja, ich gehöre zu einer Generation, die ja in den 70ern nach Spanien mit dem Auto gefahren ist mit den Eltern. Da gab es auch schon öfter mal die Frage in den Apotheken, hol mal was gegen Fieber. Und das war damals tatsächlich gar nicht so einfach. Da musste man schon entweder ein dickes Wörterbuch mithaben und manchmal hat das auch nichts genützt. Aber wir sind ja auch noch alt geworden, von daher funktioniert es ja auch. Wir haben über die roten Linien gesprochen. Das war ja, ist ja gerade schon mal angedeutet worden. Und da sollten wir jetzt noch mal sagen, wo sind die Grenzen einer Reiseapotheke tatsächlich erreicht? Wann sollte man tatsächlich überlegen, im jeweiligen Urlaubsland auch einen Arzt aufzusuchen? Gibt ja, was du gerade schon gesagt, in vielen Ländern auch eine top-ärztliche Versorgung. Es gibt ja in jedem Land auch dann irgendwie Kliniken, in denen man gehen kann, in großen Städten und so weiter. Wann ist es wichtig zu sagen, hier wird reagiert und nicht nur versucht, mit einer Aspirin das zu lösen?
Ja, da sprichst du was ganz Wesentliches an. Also ich glaube, eine Reiseapotheke ist ja in der Tat nur so ein bisschen eine Basisversorgung. Aber wenn sich wirklich gravierende Probleme einstellen und insbesondere natürlich beispielsweise durch äußerliche Kennzeichen, wie beispielsweise Fieber. Ja, Fieber ist so ein ganz klassisches Zeichen dafür, dass das Immunsystem richtig aktiv ist. Und wenn die Körpertemperatur dann über 38,5 Grad hochgeht, das ist ja schon ganz schön viel, dann heißt es vor allen Dingen, wenn es 1 bis 2 Tage länger anhält, also nicht mal eben kurz, sondern 1 bis 2 Tage länger anhält, dann ist das eindeutig eine Absprache mit dem Arzt, die dann notwendig wird. Das Gleiche gilt, wie Gerd vorhin schon mal gesagt hat, ein bisschen ein Stuhl, der sich verändert, sehr schwarzer Stuhl oder ganz eindeutig auch sichtbar, wenn Blut im Stuhl zu erkennen ist, dann sofort natürlich auch zum Arzt. Und auch, das ist so ein bisschen das Phänomen, gerade auch wenn wir vielleicht falsch gegessen haben, das meinen wir, aber wenn sich starke, dauerhafte Bauchschmerzen einstellen, ja, gerade auch wenn der Bauch dann sehr hart ist, begleiten, dann ist das auch ein Phänomen dafür, dass man sagen konnte, da müsste man mal näher hinschauen. Alles das, was wir dann im Bereich der Brust haben, weil das zeigt ja immer so ein bisschen das Herz vielleicht und die Lunge, dass da nicht alles optimal läuft. Auch wenn ich in der Höhe bin, ja, das ist noch gefährlicher und problematischer, natürlich aufgrund des Sauerstoffmangels. Wir haben über Mexiko vorhin gesprochen. Da hilft dann auch nicht nur Viagra einzunehmen, sondern dann muss man vielleicht dann doch mal mit dem Arzt Rücksprache halten. Denn da hat die Reiseapotheke in der Regel auch wirklich keine Lösung zu bieten, denn das ist eine Frage der Medizin. Und alles, was dann vielleicht auch daraus resultiert, dass ich vielleicht dehydriert bin. Verwirrtheit resultiert ja oft daraus. Da ist es sehr schwierig zu differenzieren. Ist das eine neurologische Problematik? Habe ich vielleicht jetzt hier sogar eine Ischämie, also ein Problem, dass die Durchblutung gerade im Gehirn nicht mehr optimal stattfindet? Lähmungen, starke Kopfschmerzen, gerade mit Nackensteife, das sind so klassische Phänomene.
Ja, was ich noch als, das Dehydratation ist wichtig. Es gibt doch ein ganz einfaches Mittel, das zu erkennen. Ja. Leute, schaut euch euren Urin an. Ja, wenn der sehr hoch konzentriert ist, wenn der sehr gelb ist, dann sollte man auf jeden Fall ganz schnell Flüssigkeit zuführen. Ist eigentlich ganz einfache Methode, mal zu gucken. Auf jeden Fall auch dazu noch gucken, was ist mit meinen Vorerkrankungen, mit meinen chronischen Erkrankungen, verschlechtert sich da irgendwas? Ja, also ist meine, wenn ich sowieso schon mit dem Herzen zu kämpfen habe, dann hat das auch was, kann man auch schon erkennen, bin ich schneller aus der Puste als sonst? Ja, also kann ich jetzt gar keine Treppen mehr steigen, wenn ich vorher noch ein, zwei Etagen hochkam oder so? Also solche Sachen sind auch wichtig zu beobachten und natürlich, wenn Tierbisse, wenn die anfangen zu eitern, wenn da tiefe Wunden sind, schwere allergische Reaktionen auftreten, also Atemnot, wenn man irgendwie Schwellungen im Gesicht hat oder sowas, dann sollte man immer schnell zum Arzt gehen.
Also hier fällt mir auch ein, wir haben ja gerade im Urlaub häufig die Neigung, wenn die Kätzchen da so schön vor dem Eingang eines Rustikus liegen oder die Hunde einfach auch frei rumlaufen. Ich höre immer wieder von vielen Radfahrern, die unterwegs sind, dann von Hunden gebissen werden. Gerade auch Mountainbiker, die im Gelände unterwegs sind, wo wilde Hunde herumlaufen, hochgefährlich. Das Thema Tollwut gibt es natürlich dort auch. Und die sind nicht so gut geimpft und kontrolliert, kann man sich vorstellen. Die sind eben wild und die haben eben das Problem dauerhaft. Und das Zweite ist, bitte nähert euch nicht die Kätzchen, auch wenn sie noch so süß sind, wenn sie mal die Pranke rausholen, die Kralle ausfahren und dann euch wirklich erwischen, das ist wirklich eine hohe Gefahr, eine Sepsis zu erleiden, eine Blutvergiftung zu erleiden. Und die ist eben brisant, weil sie hochgefährlich ist. Also deswegen, auch wenn sie noch so süß schnurren, bisschen Abstand halten, weil gerade im Ausland wissen wir nicht, wie gerade eben die Tiere dort verseucht sind, in Anführungsstrichen. Und das könnte echt eine Gefahr für euch sein.
Ja, am besten Bienenstiche natürlich auch, wenn man weiß, man ist allergisch da unterwegs. Aber der wird ja dann auch, oder diejenige wird ja dann auch was mitnehmen, um sozusagen im Notfall dann irgendwelche Situationen zu ergreifen. Und man kann sich übrigens auch informieren, bevor man fährt, wo im Ausland dann an dem Ort, wo man hinfährt, vielleicht auch Ärzte sind oder Kliniken, die man im Notfall dann ansprechen kann. Und vor allen Dingen auch immer mal schön die Versichertenkarte mitnehmen, glaube ich. Das ist auch so ein Punkt, dass man auch weiß, okay, man wird auch behandelt, man kann behandelt werden. Und meistens haben wir in Europa zumindest die Regionen dann auch die medizinische Hilfe parat.
Ich würde aber Peter, ja? Das ist ein wichtiges Stichwort. Auslandskrankenversicherung dringend überprüfen, weil das hat ja viel mit Gesundheit zu tun. Das heißt also, bevor wir reisen und gerade wenn wir in weite Ferne, dann sollten wir wirklich überprüfen, was macht sie, was deckt sie ab, was können wir noch ergänzen. Also Auslandskrankenversicherung gehört genauso für mich in die Reiseapotheke hinein.
Stimmt, das ist eigentlich ein Teil der Reiseapotheke. Ne? Das sichert einen ja quasi noch mal viel mehr ab.
Extrem wichtig. Ich weiß, Ingo hat ja auch eine Vorliebe für Italien, aber ich habe mal in Italien als Zeuge einen Motorradunfall erlebt und da kam der Rettungswagen und der hat als erstes die auf dem Boden liegenden Verletzten gefragt, wo die Versicherungskarte ist, bevor der überhaupt einen Handgriff gemacht hat. Also das ist nicht zu unterschätzen.
Du, und ich war mal kurz auch wegen einer Wunde im italienischen Krankenhaus. Du musst sofort Cash bezahlen. Das heißt, du musst sofort die Kreditkarte zücken, wenn du aus dem Krankenhaus gehst. Also da immer auch auf Deckung achten, weil sonst wird es schwierig. Je nachdem, was da gerade passiert ist. Also das heißt, sonst hat man echte Probleme.
Also wenn das am Ende des Urlaubs passiert, ist immer ein Problem.
Genau. Ja, eben.
Reiseapotheke ersetzt also keinen Facharzt vor Ort, aber meistens kommt es ja auch nicht so weit und wir alle können irgendwie mit einer gut gepackten Reiseapotheke natürlich dafür sorgen, dass wir auch gut durch den Urlaub kommen. Ich würde noch mal zwei Sachen gerne ansprechen wollen, die mich persönlich tatsächlich interessieren. Könnt ihr sagen, wie gehe ich damit um, wenn ich jetzt, was weiß ich, ein Durchfallmedikament, wenn das einen Monat drüber ist oder auch die Fieberzäpfchen sind irgendwie zwei Wochen abgelaufen, ist das was, wo ich sage, das muss ich sofort alles rund erneuern? Oder kann ich das noch nehmen oder mache ich es am besten komplett neu?
Also es heißt ja nicht umsonst Mindesthaltbarkeitsdatum. Also ich denke gerade bei Tabletten, die in Blistern verpackt sind oder bei Pulvern, alles was nicht flüssig ist und wo du das Gefühl hast, da sind jetzt auch keine Keime irgendwie eingedrungen, glaube ich. Also eine Tablette oder sowas, ein halbes Jahr drüber bin ich eigentlich relativ entspannt. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
Das sehe ich auch so, aber auf der anderen Seite muss man bedenken, dass gerade Temperatur einen wesentlichen Beschleuniger darstellt, dafür auf das Verfallsdatum. Und wenn wir jedes Mal die seit 3 Jahren unsere Reiseapotheke auf die Fensterbank legen, wenn wir gen Süden irgendwo unterwegs sind, dann ist das ein Problem. Das heißt also, das beschleunigt natürlich leider den Verfall. Und also deswegen, ich habe das immer in der Kühltasche mit dabei, gerade wenn ich reise. Das ist wirklich ein ganz wichtiges Momentum auch, denn Medikamente sollten sowieso niemals über 25 Grad gelagert werden. Und deswegen gehört es also immer dann vielleicht auch in den Kühlschrank hinein. Also etwas sorgfältig damit umgehen.
Und ich sag schon, da kommen wir schon mal wieder zum Thema, es wird immer mehr. Jetzt hat er schon noch eine Kühltasche dabei neben der Reiseapotheke.
Also, ja, da ist aber auch mein Mütterchen drin für die Reise.
Ach so, okay. Ja. Also insofern und da ist auch wahrscheinlich die Dose Bier drin, mit der du das Medikament schnell einnehmen kannst, oder?
Ja, hoffentlich. Und noch eine Frage habe ich an euch, ihr Experten. Das finde ich auch gar nicht unwichtig. Kam gerade auf, Antibiotika ist tatsächlich so, dass man ja oftmals was verschrieben bekommt und dann denkt man, das guckt man mal so durch, wofür ist das alles gut? Und dann kann man, ja, das kann man ja großflächig einsetzen, weil wenn ich mal Ohrenschmerzen kriege oder ich habe mal Schluckbeschwerden vom Hals oder so, einfach rein mit dem Zeug. Also tatsächlich nochmal hier die Aufforderung, wirklich vorsichtig sein mit Antibiotika, da kann man auch ganz viel falsch machen. Vielleicht im Notfall auch seinen eigenen Arzt vielleicht mal kontaktieren aus dem Urlaub und sagen, kann ich das jetzt nehmen, ne?
Also ich würde das sowieso immer vielleicht, wenn man da wirklich einen Vertrauensarzt hat, in Deutschland immer wieder nachfragen. Ich mache das dann auch, wenn das wirklich notwendig ist. Weil es gibt schon andere Sitten und Gebräuche, auch in der Medizin. Das muss man ja ganz klar sagen. Weil es gibt auch je pro Land Schwerpunkte, auch andere Sicherheitsmerkmale, die das gesamte System hat. Und da kann man sich vorstellen, da lieber Rückfrage mal anrufen. Und auch wenn man mit der Sprechstundenhilfe spricht, das hilft schon mal ein wenig, um da bessere Informationen zu bekommen.
Mensch, Leute, ich bin so froh, dass ich mit euch geredet habe. Also, dass eine Dose Bier reingehört, damit man die Tablette auch runterspülen kann. Gerd, das war ein super Tipp, wie ich finde. Also da komme ich ganz gut mit klar. Und auch sonst wissen wir, man muss vielleicht ein bisschen Übergepäck in Kauf nehmen. Aber trotzdem hat eine Reiseapotheke natürlich einen wirklich sinnvollen Wert, wenn sie gut gepackt ist. Und ich hoffe, wir haben mit diesem Podcast so ein bisschen an der Packung sozusagen mit was dazu getan. Vielen Dank, Ingo. Vielen Dank. Eure nächsten Reisen gehen wohin? Und ist die Reiseapotheke dabei?
Ja, ich habe sie immer dabei, wenigstens ein kleiner Ausschnitt daraus. Also insofern bin ich immer safe, egal wo ich hinreise.
Ja, ich auch. Bei mir geht es demnächst in die Berge und da bin ich froh, dass ich vom Ingo noch ein paar wichtige Tipps bekommen habe, was ich alles mitnehmen muss, wenn ich ein bisschen länger wandere als sonst immer.
Sehr schön. Und bei mir ist es so, ich habe ja einen Kulturbeutel. Und dieser Kulturbeutel ist ja quasi meine Reiseapotheke. Ich habe so ein spezielles Fach, da ist alles drin. Und ich glaube, ich gehe gleich mal gucken, was da wirklich mehr als ein halbes Jahr abgelaufen ist. Gut, dass wir miteinander gesprochen haben.
Ich sag doch, Beauty Case.
Er nennt das schön Kulturbeutel.
Und dabei ist das.
Ich habe ja Kultur.
Ja, ja. Hm? Und dabei ist dieses Beauty Case sein Sondergepäck. Macht's gut, Leute.
Ja, genau.
Ciao, schönen Urlaub.
Tschüss. Tschüss.
Ciao.
Männer-TÜV, die etwas andere Gesundheitsinspektion.